Ey, was soll die Scheiße denn? Meint Pavarotti, als er den Weihnachtsbaum neben Teschkes Basreck entdeckt. Dasselbe hast du neulich gesagt, als ich mir die Cowbell an mein Kit geschraubt habe. In Sachen Sprachüberraschung bist du echt minder kreativ, bemerkt Beckmann und bohrt einen Drumstick in die Styroporddämmung hinter sich. Ja, zu Recht, oder? Geht Pavarotti zurück, ohne zu checken, dass es vielleicht nicht ganz so schlau ist, auf eine Ansage mit zwei unterschiedlichen Inhaltsaspekten zu antworten, ohne klarzumachen, auf welchen der beiden man sich denn wirklich beziehen will. Ja, nee, versucht er zu relativieren. Ich bin ziemlich kreativ und so. Ich tue schließlich die Texte schreiben. Schlechtes Argument. Ganz schlecht, Alter, verzieht Schröders Gesicht, während er zum gefühlt 100. Mal in 50 Proben seine Seitenlage justiert, was mir mittlerweile mega auf die Nerven geht. Ich kann nicht anders als zu feedbacken. Ey, Schrö, kannst du mal deine Kackschrauberei lassen? Die paar Mikrometer, die du rausholst, die verkürzen den Greifweg ungefähr so viel wie ein Pitstop auf dem Mond, wenn du zum Pluto willst. Schrö kommt auf meine Ansage hin lediglich dazu, seinen Scheißkopf zu schütteln, weil Teschke bereits lapidar in den Raum stellt. Ich habe den Baum vor der Tür gefunden und gedacht, es wäre eine gute Idee, ihn reinzuholen. Ja und, der Schröder ist auch in der einen Organisation da und holt trotzdem keine gestrandeten Wale hier im Proberaum rein, stellt Pavarotti fest. Was vielleicht daran liegen könnte, dass Schröder bei der Antifa ist und nicht bei Greenpeace, kläre ich Pavarotti auf. Was mischst du dich denn da ein, du schwuler Mondpitstopper? Ich kann mich schon noch selbst verteidigen, reklamiert Schröder den Rückspielsieg für sich. Touché, Sackgesicht, sage ich und halte ihm die Hand hin. Schröder zögert einen kleinen Moment, klatscht dann aber doch ab und meint, wer den Baum gefunden hat, der muss ihn auch schmücken. Alte Schützenvereine und Landkapellenbauern, regelt Teschke. Mein bester Freund und Basser zuckt mit den Schultern und sagt, okay. Warte, ich geh vor, hält mich Teschke zurück, als ich beim nächsten Mal proben die Bunkerraumtür aufschließen will. Und du machst die Augen zu. Naja, auch wenn ich es ein bisschen blagenmäßig finde, halte ich mir die Hand vors Gesicht, bis Teschke wiederkommt und mich am Arm packt. So, immer noch nicht gucken, ich führe dich.
Oh prima, Papi, leg da auch die Lego-Raumstation, die ich mir gewünscht habe, unterm Baum und die Carrera-Bahn und die Best-of-Theresa-Orlowski-Videobox,
höre ich mit verstellter Piepsstimme nach, als ich Teschke hinterher tappe. So, jetzt kannst du die Augen aufmachen. Was zum Henker ist das, frage ich, als ich den Baum inspiziere. Teschke hat statt Lametta Stacheldraht in die Zweige geflochten und anstelle von Strohsternen Panzer, Jeep und Stuckermodelle in den Baum gehängt. Gekrönt wird das Ganze von einer, ich vermute mal, Panzerabwehrrakete als Baumspitzenschmuck und illuminiert von mehreren Mini-Grenzposten mit Suchscheinwerfern. Unten drunter steht Logo, keine Krippe, sondern irgend so ein zerbombtes Endzeit-Toporama, auf dem Elite-Soldaten in einen zerfallenen Schuppen reinglotzen. Ey, Teschke, sag nicht, da in dem Schuppen soll das Jesuskind drin liegen, frage ich. Ich dachte mir, ich gestalte eine freie Adaption, leicht angelehnt an Simmel und Kirst. Meinst du, den anderen gefällt's? Ist doch Geschichte. Naja, irgendwie. Ich sag, vielleicht etwas gewagt, aber hey, Kunst kann auch sein, wo wir hinscheißen. Teschke grübelt noch ein bisschen über meinen Kommentar nach, als Schrö reinkommt und ihn ankackt. Ja, bist du jetzt voll auf dem Nazi-Trip? Mir ist nicht ganz klar, woran du den Nazi-Trip festmachst, Schröder. Ich habe israelische und Schweizer Truppen und sogar UN-Blauhelme integriert, pariert Teschke. Na, und jetzt fühlst du dich so ähnlich wie politisch korrekt, oder was? Frotzelt Schrö weiter. Lass den Mann durch, er ist ein Held. Er und seine Antifa haben uns das Denken abgenommen. Ey, damit bist du der westlichste Nahost-Gandhi, den die Welt je hatte, Schröder. Darauf ein Dujardin, kommentiert Beckmann, der gerade hinter sein Kit geklettert ist. Ach, fickt euch doch, meint Schrö, fährt seinen Marshall hoch und fängt an, sinnlos auf Volume 11 rumzuriffen. Pavarotti kommt rein, inspiziert das Tannengerät und zeigt Daumen hoch Richtung Teschke. Was mich einerseits irgendwie wundert, weil er die ganze Baumsache ja ursprünglich scheiße fand, Andererseits aber auch nicht wirklich überrascht, weil wenn man seit seinem 16. Lebensjahr verstrahlte Industrietrafos zerlegt, dann kann man von so einem belasteten Hirn nicht unbedingt Kontinuität im Meinungsbildungsprozess erwarten. Nachdem Schröe sich wieder eingekriegt und wir anderthalb Mal unser Set runtergerotzt haben, meint Teschke, was haltet ihr eigentlich von einer Bandweihnachtsfeier? Ob wir jetzt jeder alleine bzw. mit Freunden zu Hause sitzen oder hier, dann ist doch irgendwie hier... Ja, hast du Stress mit Babsi oder was? Fällt Pavarotti ihm ins Wort. Nein, wieso? Ja, nur so, meint Pavarotti, grinst, rülpst und macht sich einen Stift auf. Logo, wir würden nie ein anderes Pilz kippen, wenn wir im X-Miss-Koordinationsmod sind. Dann plöppen vier weitere Kronkorken gen Proberaumdeckel. Meinst du so richtig mit Wichteln und so? Erkundigt sich Schrö, nachdem er seinen Stift angesaugt hat. Bei unserem Bandnamen Destroyer ist das mit den Geschenken ja wohl Pflicht, wirft Beckmann ein. Hä? Raff ich nicht. Was haben denn Geschenke mit unserem Bandnamen zu tun, meldet sich Pavarotti. Das trojanische Pferd, gebe ich ihm einen dezenten Hinweis. Ich kenne nur Mr. Ed, das sprechende Pferd, und Black Beauty. Ja, korrekt, Alter, genau. Der Paul Schockemöhle züchtet trojanische Pferde, deswegen haben wir uns Destroyer genannt, erklärt Beckmann, und ich muss mich echt zusammenreißen, um keinen Lachflash zu kriegen. Pavarotti checkt, dass irgendwas nicht ganz stimmig mit der Info ist und hält sich lieber an Teschke. Ey, jetzt sag mal ein echt Teschke, was geht da ab von wegen dem Pferd da? Eine Viertelstunde und ein Monstermonolog von Teschke später sind wir also irgendwie konsent, dass am 24. eine grille X-Mas-Party in unserem Proberaum steigt und Beckmann resümiert mit einem Schlag auf Teschkes Rücken. Wenn wir dich nicht hätten, King of Grundbildung. Und den komischen Belag in der Pissrinne. Der Plan steht wie eine verdammte Eins. Die komplette Band plus Anhang, also Steffi, Babsi, Helen alias die deutsche Helga, mit Töchterchen Lonna Lindsay, der Budenkurt, Ruby und Bandkutscher Mickey, nebst 3 bis 7, abseits der Attribute geil, willig und model-like, nicht näher von ihm spezifizierten Begleitperlen, sind am Start. Babsi will ihre Fritteuse mitbringen und flamse Fritten mit Hackfleischbällchen sieden. Budenkurt soll für das flüssige Catering sorgen. Alle anderen hat Steffi als Oberwichtel Zettel ziehen lassen. Mein persönlicher Beitrag besteht aus einem Weihnachtssong im rauen Industrial-Gewand, den ich ultraheimlich, als Tradition hat, mit meinem alten Zivi-Kumpel Stippe und seiner Freundin Rosi eingeprügelt habe. Okay, es klaffen so einige Lücken zwischen Plan und Realität, weil Babsi am Holy Evening echt draußen auf dem Flur frittieren muss, weil wir unseren P-Raum so top abgedichtet haben, dass wir nach der ersten Lage Fritten fast an Fettlunge krepieren. Steffi und Ruby haben die Wichtelpäckchen neben dem Endzeit-Toporama unterm Baum drapiert und den Vogel schießt Budenkurt ab, der original im Anzug aufläuft. Ey, hast du dich für Mickey und seine Bratzen in Schale geschmissen? Horcht Pavarotti diskret wie immer nach, worauf Kurt staubtrocken feststellt, ich trage auf Beerdigung grundsätzlich einen Anzug. Und Teschke, dann musstest du heute noch zu einer Beerdigung, Kurt? Mein Beileid, wer ist denn gestorben? Darauf Kurt, na Jesus doch. Und nach einem kleinen Moment, oder war das an Ostern? Ruby hat noch irgend so eine jamaikanische Powerbowle mit viel Rum, Kokos und Mango zusammengepanscht, die dazu beiträgt, dass das älteste und verwelkteste von Mickys Hühnern bald ziemlich gackernd an Kurt klebt und auf Frontalangriff geht.
Geiler Anzug, wie kann man sich den denn vom Balk reißen?
Aber Kurt ist nun mal Kurt und dafür muss man ihn einfach lieben, weil er schiebt die Hand von der Perle diskret von seinem Bein und meint, Jungs, ist es für euch in Ordnung, wenn ich jemanden aus der Familie nachhole? Die Party hat schon monstermächtig an Fahrt aufgenommen, als Pavarotti sich fett wie eine Haubitze und umständlich as umständlich can be aus seinem Possessed-Shirt pellt und versucht, sich das Teil verkehrt rum anzuziehen. Also Hals unten und Teil hier oben. Allerdings, irgendwann ist jeder Halsausschnitt nun mal bis zum Limit gedehnt und deswegen bleibt er irgendwo über seiner Plauze hängen, wohin ging es am Hals, was der frühere Bauchteil war, so salopp wie ein Schal hängt. Helen alias die deutsche Helga fahrt ihn von der Seite an. Ich zieh den Scheiß aus, du Idiot. Woraufhin er zurückbrüllt.
Ey, das ist gerade so was von Weihnachten. Da kann ich nicht mit dem umgedrehten Kreuz auf dem Shirt rumlaufen. Aber wenn ich das Shirt von unten nach oben anziehe, ist es wieder richtig rum. Also Anti-Satan, raffste?
Statt einer Antwort rammt Helen ihr Knie in seinen Oberschenkel, worauf Pavarotti uns im Zusammenbrechen noch wissen lässt.
Und das eins klar ist, Leute, heute Abend ist Black-Metal-freie Zone. Der Pavement spielt nur noch Striper auf Dauerschleife. To hell with the devil, yeah!
Kurt kommt zurück, hat sein Sakko gegen Lederjacke und Kutte ausgetauscht, aber unten immer noch seine Anzughose an, was mega schlau aussieht, und hat außerdem unser vor Ort bekanntes Säufer-Ehepaar, die Dröniaks, von denen eigentlich niemand genau weiß, wie sie wirklich heißen, aber Dröniaks passt halt gut. Jedenfalls die beiden hat er im Schlepptau und meint, wenn ich die Bude heute zulasse, dann wissen die doch nicht wohin. Feiner Zug von ihm, der mir so rein menschlich ziemlich imponiert. Wichteln ist prinzipiell eine geile Sache, aber bei uns zeigt sich eher der gute Wille als echter Einfallsreichtum, weil einer nach dem anderen wahlweise eine Überraschungstüte für den Herrn oder die Dame auspackt, wobei die, die ich auswickel, sogar nicht von Kurz Bude ist, sondern von Woolworths, wie das Preisschild verrät. Steffi und Ruby, die sich gegenseitig gezogen haben, haben sich auch gegenseitig Socken gestrickt. Sie finden es aber witzig und ich find's klasse, dass die beiden sich mittlerweile sogar ganz gut verstehen. Okay, Eigenlob stinkt zwar, aber mein Geschenk für Helen und Pavarottis Töchterchen Lonna Lindsay ist der Burner schlechthin. Und ich freue mir fast den Arsch ab, als Helen das Päckchen für sie aufmacht und die Mickey-Maus-Ohren rausholt, die gleichzeitig ein Gehörschutz sind, damit die Kurze auch mal gepflegt mit uns im Proberaum abhängen kann. Ganz klammheimlich und etwas abseits vom Geschehen hat Vater Dröniak seine Mundharmonika gezückt und intoniert mit Schröso Blues-Klamotten von irgendeinem Blindshow-Irgendwas. Logo, Schröder kann ja jeden Kack spielen. Ein wandelnder Songalmanach, der Typ. Ich gebe Steffi einen fetten Knutscher und sag, ey, wenn das nicht so ein verdammtes Klischee wäre, dann würde ich sagen, das sind echt schöne Weihnachten. Klar, ich weiß, jeden Moment kann einer von den Jungs jemand anderen an die Gurgel gehen und eigentlich ist es auch nicht okay, dass wir den Vollalkoholismus von Vater und Mutter Dröniak unterstützen. Aber in diesem Moment ist alles gerade ziemlich perfekt. Steffi kneift mir in den Hintern und meint, hey, du spielst in einer Band, die einen Totenkopf im Logo hat, also erzähl du mir nichts von Klischees. Ich nick und frag, also machen wir's? Ja, Logan, meint Steffi. Aber was ist mit deinem Song? Willst du den jetzt nicht vorstellen? Vergiss den Song, vielleicht später, sag ich. Zähl an und auf drei stecken wir unsere Mittelfinger aus und kreischen lauter als Schröß, Blutzeug und Striper zusammen. Happy fucking Xmas, ihr Scheißmetaller!